Wie konnte es denn deiner Meinung nach so weit kommen? Weil es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, naja, wir wollen eigentlich nur mehr Autonomie oder vielleicht auch ein konföderales System. Das würde uns ja auch schon taugen, aber das nimmt schon zu, oder dass die Unabhängigkeit jetzt das Ziel ist?
Naja, ich würde mal sagen, die Unabhängigkeitsbewegung spielt in Katalonien, anders als im Baskenland, erstmal viele Jahre eine relativ geringe Rolle, bis Anfang der 2000er Jahre. Aber dann gab es eben den Versuch, das Autonomiestatut in dem föderalistischen Sinne zu reformieren. Da gab es eine Mitte-Links-Regierung aus spanischen Sozialdemokraten, Grünen und den Linksrepublikanern, den katalanischen. Und die haben damals eben ein Statut vorgelegt, das die Plurinationalität Spaniens anerkannt hätte. Das ist abgelehnt worden von der spanischen Regierungsmehrheit, und also auch die war damals sozialdemokratisch, also von der gleichen Partei, die in Barcelona regiert hat, hat das in Madrid verhindert. Das war für viele Katalanen schon extrem frustrierend. Dann gab es ein gestutztes Autonomiestatut, und das ist dann aber auch nochmal abgewehrt worden durch den Verfassungsgerichtshof auf Klage der Konservativen. Und da hat sich dann eigentlich in der katalanischen Gesellschaft durchgesetzt, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, dass Spanien demokratisch, föderal oder sozial reformiert werden kann. Und dann war auch ungefähr zeitgleich, als die große Immobilienkrise und große soziale Krise Spanien erschüttert hat, 2009, 2010, waren ja die Jahre, wo dann die Arbeitslosigkeit so schlagartig in die Höhe gegangen ist. Und da gab es dann eben in Katalonien nicht nur soziale Proteste, sondern eben auch eine Unabhängigkeitsbewegung, die aber vor allen Dingen an der Basis entstanden ist. Viele Leute haben also in ihren Dörfern und ihren Gemeinden Plattformen gegründet, wo man Abstimmungen organisiert hat oder die Abstimmungen organisiert haben über die Unabhängigkeit Kataloniens. Und diese Bewegung hat dann die katalanischen Parteien regelrecht vor sich hergetrieben und hat also dazu geführt, dass die Bürgerlichen zerbrochen sind, die Regierungspartei, die langjährige Regierungspartei Convergència i Unió ist zerbrochen, musste auch ein Stück nach links rücken, aber vor allen Dingen ist die Meinungsführerschaft in der katalanischen Gesellschaft ganz stark verschoben. Also ich habe mir heute die Zahlen nochmal angeguckt, es gibt aktuelle Umfragen, die besagen, dass die Parteien links der spanischen Sozialdemokratie im Moment bei Wahlen fast 50% der Stimmen bekommen würden. Also links der spanischen Sozialdemokratie, das ist schon sehr bemerkenswert. Denn früher war die katalanische Bevölkerung zu 40% haben die Liberalkonservative gewählt und nochmal zu 30 oder 35% die spanische Sozialdemokratie. Also das ist wirklich ein ganz großer Bruch in der Meinungsführerschaft einhergegangen. Und ja, ich glaube, viele Leute versprechen sich einfach von der Gründung einer unabhängigen katalanischen Republik dann auch soziale und demokratische Reformen, die innerhalb Spaniens nicht möglich scheinen. Und ganz viele Leute auf der Straße argumentieren auch so, die sagen, wir wünschen uns einen nordischen Staat, also selbst bürgerliche Leute argumentieren so, die Linken würden wahrscheinlich noch deutlich kritischer argumentieren, aber die bürgerlichen Leute sagen, wir wünschen uns einen skandinavischen Staat mit mehr demokratischen und sozialen Rechten. Also man merkt schon, dass es Unabhängigkeit ist so ein bisschen so ein Containerbegriff geworden, an den ganz unterschiedliche Hoffnungen gekoppelt werden, aber mit Sicherheit geht es auch um in den politischen Wandel einer solchen Republik und damit dann auch mit einem Bruch mit dem Erbe der Franco-Diktatur, die ja in Spanien nach wie vor eigentlich sehr präsent ist, wenn man genauer hinguckt.
Ein Erbe der Franco-Diktatur ist ja auch der spanische König. Das ist ja auch gerade in der Linken Spaniens und Kataloniens so, dass viele sagen, naja, vielleicht ist jetzt auch mit dieser Bewegung es möglich, dass es ein Ende dieser Monarchie gibt, weil es gibt ja immer noch einen König in Spanien.
Ja, vor allen Dingen ist der König ja auch eine zweifelhafte Person, denn der ist ausgewählt worden, beziehungsweise der Königsvater ist ausgewählt worden, damals von Franco und auch von Franco an den Militärelite-Schulen ausgebildet worden. Ist also überhaupt nicht der Garant der Demokratie gewesen, wie oft erzählt wird, sondern eher eigentlich Teil des Problems und repräsentiert auch so diese Kontinuität der frankistischen Macht in Spanien bis heute. Ich glaube allerdings nicht, dass die Reform Spaniens, eine republikanische oder demokratische Reform Spaniens jetzt möglicher ist als vor ein paar Jahren. Der Eindruck ist eher, dass die spanische Mehrheitsgesellschaft stark nach rechts rückt und die spanische Linke sich eigentlich nicht positioniert zum katalanischen Konflikt. Man hört eigentlich sehr wenig von Podemos und Izquierda Unida, beziehungsweise Izquierda Unida macht gerade ganz massiv eigentlich Kampagne und Stimmung gegen die katalanischen Forderungen, was ich gar nicht verstehe. Denn die katalanischen Forderungen sind eigentlich ein Garant dafür, dass sich auch in Spanien was ändert. Aber man hat, glaube ich, Angst davor, dass man dann zu stark von der Mehrheitsgesellschaft unter Druck gerät. Man muss ja auch sagen, neulich gab es ein Treffen von gewählten von Abgeordneten und Bürgermeistern der spanischen Linken in Zaragoza. Und da haben dann spanische Faschisten vor der Tür demonstriert und die Polizei hat die da gewähren lassen. Und die Abgeordneten der Linksparteien konnten da so stundenlang den Kongressort nicht verlassen, weil draußen auf der Straße der Druck so groß war. Also man muss schon sagen, da geht auch in der spanischen Mehrheitsgesellschaft auch ein mächtiger Druck oder ein mächtiger Ruck nach rechts gerade. Aber ich würde halt sagen, das ist jetzt nicht die Schuld der Katalanen, dass das passiert, sondern das zeigt, wie tief verankert eigentlich das spanisch-nationalistische Erbe und auch das frankistische Erbe in der Mehrheitsgesellschaft ist. Und man hätte da eigentlich viel früher anfangen müssen als spanische Linke, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und da auch stärker gegenzuhalten.
Es ist ja mal wieder die Rede von einer Unreformierbarkeit des spanischen Staates und dass da alte Machtstrukturen aufgebrochen werden müssten, was aber nicht funktioniert. Aber woran machst du denn sowas fest?
Naja, man muss sagen, der Pakt von die Modernisierung nach 78, nach Francos Tod, war ja anders als die Nelkenrevolution in Portugal, davon gezeichnet, dass die alten Eliten im Amt geblieben sind, und zwar sowohl im Staatsapparat selber, also in der Polizei, in der Justiz wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, man hat denen also die Posten gelassen und man hat denen Straffreiheit zugesichert. Es gibt bis heute kein einziges Verfahren wegen Verbrechen der Diktatur. Das ist schon bemerkenswert, weil Europa ja argentinische und chilenische Generäle vor Gericht gestellt hat, aber spanische Offiziere oder Polizisten wurden nie angeklagt. Die werden jetzt, gibt ein Verfahren, das jetzt in Argentinien anhängig ist, weil es in Europa niemand verhandeln will. Aber auf jeden Fall wurde also im Staatsapparat, gerade in den Repressionsorganen, wurde also das völlig akzeptiert, diese Kontinuität, aber auch im Wirtschaftlichen. Also man muss ja auch sagen, viele Konzerne, viele Großgrundbesitzer haben sich durch die Diktatur bereichern können. Die alten Eliten des Frankismus, die sind durch diese Art des Übergangs intakt geblieben. Die haben ihre mediale Macht behalten, ihre Medienkonzerne. Die haben ihre wirtschaftliche Macht behalten. Und wir wissen ja selber, wie groß das Problem ist, wenn also die Kontinuitäten von so einer Diktatur in dem Land Bestand haben. In Deutschland hat das Jahrzehnte gedauert, bis man das dann ein bisschen aufbrechen konnte und ein bisschen aufarbeiten konnte und ein bisschen zurückdrängen konnte. Und in Spanien steht diese Auseinandersetzung komplett aus nach wie vor. Und insofern muss man also sagen, dieses Erbe, dieses autoritäre Erbe des Frankismus ist groß und es wird eben auch abgesichert darüber, dass die autoritäre Rechte zum Beispiel im Senat, also in der anderen zweiten Kammer des Parlaments, eigentlich strukturell immer eine Mehrheit hat und dass sie eben auch die Justizapparate und Polizeiapparate kontrolliert und eben auch die großen Medienkonzerne. Also es sind einfach viele Dinge, die dann, selbst wenn eine progressive Linke eine Mehrheit, eine parlamentarische Mehrheit hat, gibt es genug faktische Mächte im Staatsapparat, die eben dann bestimmte Reformen verhindern können. Und das hat man ja auch 2006 beobachten können, als Zapatero war ja, der damalige Ministerpräsident gehörte so zum fortschrittlichsten Flügel der PSOE, der Sozialdemokratischen Partei, hat auch wichtige Dinge versucht anzuschieben und hat dann so einen massiven Widerstand bekommen von der organisierten Rechten, aber eben auch von der Rechten im Staat, dass er eben dann viel von seinen Reformvorhaben sofort wieder aufgeben musste. Und das ist das, was man eigentlich so als die Unreformierbarkeit des spanischen Staats bezeichnen könnte.
Mittlerweile ist ja auch hierzulande vielen klarer geworden, dass die üblichen Schubladen, also Nationalismus ist gleich rechts, für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung oder für die Auseinandersetzungen dort eben nicht so gelten. Aber vielleicht doch nochmal einen Blick auf das Kräfteverhältnis. Also die CUP, die tritt für eine Ausrufung, sofortige Ausrufung der katalanischen Republik ein, ist eine linke, linksradikale Partei. Von der hängt es auch ab, wie es weitergeht in Katalonien, weil sie trägt nämlich die Regierung mit, ist nicht Teil der Regierung in Katalonien, aber ist da mit dabei. Was ist das für eine Partei und was sagen die im Augenblick? Sie wollen ja eigentlich klar jetzt eine klare Ausrufung der Republik, oder?
Also die CUP ist eine ganz untypische Partei. Das ist eigentlich ein Bündnis, eine Wahlplattform von feministischen, anarchosyndikalistischen, linkssozialistischen Gruppen. Steht nochmal deutlich links von der Linkspartei oder von Podemos in Spanien oder Izquierda Unida in Spanien. Also wirklich eine ganz untypische Partei, die zum Beispiel auch auf absoluter Ämterrotation setzt. Das heißt, alle 4 Jahre muss man seine Ämter komplett niederlegen. Es gibt auch eine ganz hohe Mandatsbegrenzung, was Geld angeht. Man darf nur 1500 Euro behalten, wenn man Abgeordneter oder Bürgermeister der Partei ist. Also das ist schon eine ganz eigenartige Partei. Alles wird in Vollversammlungen beschlossen. Und die sagt ja schon von Anfang an eigentlich, dass es man nichts anderes akzeptiert als die Gründung einer Republik und eben die Gründung eines unabhängigen Katalonien. Aber man muss auch sagen, dass das durchaus auch in den Regierungslager, also in der unmittelbaren Regierungskoalition Junts pel Sí, ist ja auch eine untypische Liste eigentlich gewesen. Das ist ein Zusammenschluss von liberalen, sozialdemokratischen und linken Listen und Parteien, die dann auf ihrer Kandidatur oder auf ihrer Plattform sehr viele unabhängige Kandidaten aufgenommen haben und Kandidatinnen. Und auch da gibt es sehr viele Leute, die sagen, sie akzeptieren nichts anderes mehr als die Unabhängigkeitserklärung.
Es gibt aber doch durchaus auch viele, die schlicht auf den eigenen Vorteil da ausgerichtet sind und deswegen auch in diesem, wie du es nennst, auch Container Unabhängigkeit mitlaufen. Oder wie würdest du da das Verhältnis sehen?
Naja, also ich bin mir da nicht so sicher. Also die Unabhängigkeitsbefürworter, gibt es Umfragen, dass sich 70% von denen als Linke bezeichnen. Also es gibt natürlich oft das Argument, dass Leute sagen, wir zahlen zu viel Steuern an Madrid, aber das ist auch nicht unbedingt ein wohlstandschauvinistisches Argument, weil die Steuern, die nach Madrid gezahlt werden, die gehen ja nicht an die armen Landarbeiter in Andalusien, sondern die gehen an die PP oder an die Staatseliten, die damit sehr klientelistische Politik eigentlich auch machen. Also ich würde auch behaupten, dass in den letzten Wochen, was man auf den Straßen gehört hat, war die Forderung in erster Linie Republik oder Demokratie oder wir wollen selbst bestimmen und nicht wir wollen den Reichtum selbst behalten. Man muss auch daran erinnern, die Katalonien war der Ort der größten Refugees Welcome Demonstration und es war eine Demonstration, an der haben sich natürlich Leute aus allen Lagern beteiligt, aber es war eine Demonstration mit schätzungsweise 300.000 Leuten. Da sind viele Leute auch mit katalanischen Nationalfahnen dabei gewesen. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr anders gelagert als sonst Europa. Hat viel mit der spezifischen Geschichte Spaniens und mit der spezifischen Geschichte des Frankismus zu tun. Und wenn man sich jetzt mal rein an der Wählerverteilung anguckt, dann kann man sagen, also es gibt knapp über 60%, gibt Parteien die Stimme, die für das Selbstbestimmungsrecht eintreten. Das ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Unabhängigkeit, weil man ja auch Selbstbestimmung ausüben kann und sich dann für eine Föderation entscheiden kann. Aber ich will das mal illustrieren. Also nach den neuesten Umfragen von der Gesamtbevölkerung würden 30% im Moment für die linkssozialdemokratische Esquerra Republicana stimmen. Das ist also eine Partei, die ein Stückchen links von der spanischen Sozialdemokratie steht. Etwa 10% würden für die Comunes stimmen, für die Bürgermeisterin Ada Colau auch gewählt worden ist. Es würden etwa 8-10% für die linksradikale KUP stimmen und nur etwa 12% für die bürgerliche PDCAT, Demokratische Partei bedeutet das. Das heißt also, von den 60%, die selbst für das Selbstbestimmungsrecht sind, sind nur etwa 12% im Moment Anhänger einer bürgerlichen Partei, die wir in Deutschland vielleicht als liberal bezeichnen würden. Alle anderen sind Anhänger von eher linken Parteien. Also schon daran sieht man, dass das Wohlstandsargument nicht im Vordergrund steht.
Jetzt warst du gerade in Barcelona in Katalonien und bist vor einer Woche etwa zurückgekommen. Du hast ja genau diese Massenmobilisierungen erlebt. Wie hoch schätzt du denn den Anteil der Bevölkerung ein, die für zum Beispiel mehr Autonomie oder Selbstbestimmung ist, aber eigentlich vielleicht doch einfach gerade wieder mehr Ruhe haben möchte?
Sicherlich 80% der Bevölkerung, die sich eine Reform des Autonomiestatuts wünscht. Ja, es gibt also auch einen Teil der unionistischen Anhängerschaft der unionistischen Parteien. Unionistischen Parteien wären eben PP, Ciudadanos und PSOE, spanische Sozialdemokratie. Also auch von denen wünschen sich ein beträchtlicher Teil ein Referendum und ein beträchtlicher Teil eine Überarbeitung des Autonomiestatuts. Es ist sicherlich so, dass man vor ein paar Jahren das damit hätte alles lösen können. Das Problem ist nur, dass jetzt die Mehrheit der Gesellschaft, glaube ich, an einem anderen Punkt ist. Ich glaube, dass es jetzt 50% und ein bisschen mehr so ist, dass die auch auf keine Verhandlungslösung sich mehr einlassen wollten, weil der Bruch innerlich eigentlich vollzogen ist. Also natürlich wäre vorstellbar, wenn jetzt in Spanien alles komplett anders wäre, wenn Spanien jetzt tatsächlich eine konföderale Republik werden würde, das kann sein, dass dann sich viele die Frage nochmal anders stellen würden. Aber das ist ja völlig unrealistisch, das ist ja nicht die Situation. Also ich glaube eigentlich, dass zumindest die Hälfte der Bevölkerung diesen Bruch vollzogen hat und tatsächlich nicht weniger akzeptieren würde als die Gründung einer katalanischen Republik.
In Spanien gab es jetzt Demonstrationen gegen diese katalanische Unabhängigkeit, auch mit hässlichen Szenen, wo wirklich welche mit faschistischem Gruß sich vor die Fahne des Franco-Regimes gestellt haben. Es gibt aber auch Unterstützung für die katalanische Bewegung aus anderen Regionen, oder?
Ja, also vor allen Dingen in den peripheren Regionen, also in Galicien, wo es ja auch Forderungen nach Selbstbestimmung gibt, aber interessanterweise auch in Andalusien von der Landarbeitergewerkschaft SAT gab es jetzt fast täglich Demonstrationen. In Madrid ist es so, dass leider nur ein Teil der Linken, also ein Teil von Podemos, gerade der bewegungslinke Teil von Podemos, sich stark macht und solidarisiert hat. Ansonsten ist es eigentlich eher so, dass tatsächlich die spanische Linke meiner Ansicht nach überraschend still ist, weil man könnte ja auch die Krise des spanischen Staats als ein Argument nutzen, um zu sagen, lasst uns überall mehr Mitbestimmung und Selbstbestimmung fordern und lasst uns überall Republiken gründen. Wie die Republiken danach dann in Verbindung stehen miteinander und wie die kooperieren, wird die Zukunft zeigen, aber lasst uns doch diesen Impuls aufnehmen, denn offensichtlich gibt es in Katalonien ja einen demokratischen Impuls sehr stark in dieser Bewegung. Und das wird aber von vielen spanischen Linken verkannt. Ich habe den Eindruck, dass das sich ein bisschen das Problem wiederholt, das man vor 30 Jahren in der Türkei ja auch hatte, dass ein Teil der türkischen Linken überhaupt nicht verstanden hat, warum es die kurdische Bewegung gibt. Und ich glaube, dass das ein bisschen auch das Problem heute in Spanien ist, dass also ein Teil der zentralstaatlichen Linken eigentlich spanisch-nationalistisch argumentiert. Und deswegen diese tieferen Zusammenhänge der katalanischen Forderungen nicht sieht, sondern sich immer nur daran aufhängt, dass die eben Nationalfahnen noch herumtragen, was tatsächlich ein bisschen irritierend ist. Aber wo man eben, wenn man den Kontext berücksichtigt, auch ein bisschen versteht, dass das eben anders belegt ist, als wenn man eine deutsche oder eine spanische Fahne tragen würde.